Also so ein gewisses Maß an Skepsis würde ich mir bewahren wollen. Das heißt, ich habe große Sympathie mit dem Satz, den man Winston Churchill zuschreibt, er glaube nur an die Statistiken, die er selber gefälscht habe. Nun muss man Armutsstatistiken nicht fälschen, um zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen, sondern man muss sich nur die richtige Statistik heraussuchen. Aber dieser Armutsbericht, der ist schon sehr seriös. Der beruht auf den Daten des Statistischen Bundesamtes. Und diese Daten betreffen allerdings jetzt das Jahr 2014. Das heißt, das Jahr, als der Mindestlohn noch nicht galt. Ich glaube zwar nicht, dass sich daran viel ändert durch den Mindestlohn, weil der Mindestlohn eben zu niedrig ist, weil er zu viele Ausnahmen kennt und weil er gerade die Schwächsten nicht schützt, was eigentlich die Aufgabe eines Mindestlohns wäre. Und trotzdem denke ich, dass sich Veränderungen natürlich ergeben durch bestimmte politische Maßnahmen. Und was für mich eigentlich entscheidend ist bei solchen Berichten, ist der Trend. Also zu sehen, auf derselben Datengrundlage erhoben, die Zahlen, ich würde mich nie streiten wollen, ob die Armut nun 15,5 oder 17,7 oder 13,8% in Deutschland beträgt, weil das, finde ich, hängt von der jeweiligen Datenbasis ab, welche Statistik man nun heranzieht. Aber ein Trend lässt sich ablesen. Und der Trend ist ganz klar, die Armut scheint sich auf einem hohen Niveau zu stabilisieren.
Und dieses Niveau ist laut dieses Armutsberichts ja sozusagen verbunden mit einer Armutsquote von 15,4%. Das sind gut 12 Millionen Menschen in Deutschland, die nach der offiziellen Armutsdefinition tatsächlich in Armut leben. Und es geht auch eine weitere Tendenz aus diesem Bericht hervor, nämlich, dass es eine ungleichzeitige Entwicklung gibt. In Nordrhein-Westfalen und im Saarland ist die Armut nämlich gestiegen. Bremen ist da auch so ein Problemzentrum, wo die Armut gleich geblieben ist. Ich würde da gerne nach den Ursachen fragen. Wie ist das zu erklären, dass die Armut in diesen Bundesländern gestiegen ist?
Ja, das sind Bundesländer, die sich schon seit langem im Strukturwandel befinden. Also bei Bremen und Bremerhaven ist es die Fischindustrie und der Schiffbau, der im Argen liegt. Die Werftenkrise hat eine große Rolle gespielt, natürlich zu großer Arbeitslosigkeit in diesem kleinen Bundesland geführt. Im Saarland und in Nordrhein-Westfalen sind es Kohle und Stahl, die in der Krise sind und der Strukturwandel gelingt nicht so recht. Das heißt, die Ansiedlung neuer Industrien hat nicht so geklappt, wie die Wirtschaftspolitiker sich das vorgestellt haben und die Wirtschaftsförderer in den Kommunen. Und das führt natürlich dann dazu, dass solche Bundesländer besonders betroffen sind. Zum Armenhaus der Republik scheint das Ruhrgebiet zu werden. Das kann man auch sehen, wenn man dahin fährt, dass hier diese Region abgehängt wird, dass die Städte veröden, dass sich die Städte zunehmend spalten. Also in noch halbwegs wohlständige Quartiere auf der einen Seite und in total abgehängte Stadtteile, in denen halt nur noch Spielhallen und Sonnenstudios und vielleicht noch Kickläden existieren. Da ist ein deutlicher Niedergang sichtbar und der hat sich dann auch in Zahlen ausgedrückt.
Aus dem Bericht geht ja außerdem hervor, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die besonders von Armut betroffen sind. Also einerseits ist der Anteil der Altersarmut weiter gestiegen und zum anderen sind Alleinerziehende besonders von Armutsrisiko betroffen. Wie kommt es, dass Alte und Alleinerziehende da besonders von Armut betroffen sind?
Ja, bei den älteren Menschen wirkt sich die Rentenpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte aus, die darauf ausgerichtet war, die Menschen zu veranlassen, privat für das Alter vorzusorgen, was natürlich jemand nicht kann, der wenig Geld verdient. Ein Taxifahrer wird kaum einen Riester-Vertrag haben. Und wenn man das Rentenniveau absenkt, systematisch, wie das eigentlich schon vor dem Jahrtausendwechsel, aber dann durch die rot-grüne Koalition mit der Riester-Rente kurz nach der Jahrtausendwende also sehr deutlich passiert ist, wenn man das allgemeine Rentenniveau absenkt von damals 53% auf 43% im Jahr 2030, also schrittweise absenkt, und andererseits mit der Einführung durch die Hartz-Gesetze von Minijobs und Midijobs, durch die Liberalisierung der Leiharbeit, durch Werkverträge, Honorarverträge, dass man das erleichtert hat, sind natürlich Millionen von prekären Beschäftigungsverhältnissen entstanden und der Niedriglohnsektor, der ist für mich das Haupteinfallstor für heutige Erwerbs- und spätere Altersarmut. Und das macht sich ganz besonders in Ostdeutschland eben bemerkbar. Die Massenarbeitslosigkeit nach der Wende, die schlechten Jobs, wie man heute leider ja nur noch sagt, Berufe und Arbeitsplätze und Stellen gibt es ja kaum noch, sondern nur noch Jobs. Das schlägt sich dann am Ende natürlich einer Erwerbsbiografie in niedrigen Renten nieder und darin, dass mehr Menschen auch heute die staatliche Grundsicherung im Alter in Anspruch nehmen müssen. Bei den Alleinerziehenden ist das Problem natürlich nach wie vor ungelöst, nämlich Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Sprich, es fehlen gute, vor allen Dingen Kinderbetreuungseinrichtungen, die Ganztagsbetrieben dafür sorgen könnten, dass Alleinerziehende auch Vollzeitstellen besetzen. Solange das nicht der Fall ist, ist die Quote sehr, sehr hoch bei den Alleinerziehenden, die im Hartz-IV-Bezug sind. Das sind 40% und bei denjenigen, die zwei und mehr Kinder haben, sind sogar 60% im Hartz-IV-Bezug. Und aus dieser Armutsspirale kommt man nicht heraus, solange man an der Situation der schlechten öffentlichen Kinderbetreuung, besonders im Westen, nichts ändert.
Also wir sprechen über bestimmte Gruppen, die besonders von Armut oder von Armutsrisiko betroffen sind. Alte Menschen und Alleinerziehende sind das unter anderem. Und ich würde da gerne noch eine Nachfrage stellen, die jetzt so ein bisschen spontan mir in den Sinn kommt. Nämlich deswegen, weil wir ja gerade eben über den Mindestlohn gesprochen haben mit Anja Krüger. Und in der Musikpause hat hier bei Radio Korax ein Hörer angerufen, der meinte, dass er sozusagen das Thema sehr interessant findet, dass er aber findet, dass immer wenn man über solche Themen redet wie Armut, Mindestlohn, Hartz IV, dass da eine Perspektive rausfällt, nämlich die Perspektive der Selbstständigen. Können Sie denn was zu den Selbstständigen sagen, inwiefern die auch da besonders in der jetzigen Situation von Armutsrisiko betroffen sind?
Also ganz klar, die Solo-Selbstständigen, das heißt diejenigen, die eben keine Beschäftigten haben, sondern versuchen alleine eben als Selbstständiger so halbwegs über die Runden zu kommen, beispielsweise im kreativen Bereich, im künstlerischen Bereich, die sind stark armutsbetroffen und die haben dann auch häufig keine gute Altersvorsorge getroffen und treffen können. Wir haben wechselnde Auftragslagen und damit natürlich auch wechselnde Einkünfte. Und die gehören sicherlich auch zu den Problemgruppen. Problemgruppen jetzt nicht in dem Sinne, dass sie Probleme machen, sondern dass sie soziale Probleme haben. Und ich finde, auf die muss man auch stärker gucken, weil natürlich nicht nur abhängig Beschäftigte, Erwerbslose und Geringverdienerinnen und Geringverdiener da im Fokus stehen müssen, sondern auch diese Solo-Selbstständigen.
Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen allgemeiner auf die Ursachen von Armut in Deutschland. Ich hatte das vorhin schon gesagt, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht. Das Buch trägt den Titel Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung, eine sozial- und steuerpolitische Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Das ist der Titel Ihres Buches und daraus geht ja schon hervor, dass Sie die Politik der Großen Koalition für Armut verantwortlich machen. Inwiefern ist denn tatsächlich die Politik der Bundesregierung verantwortlich für Armut in Deutschland?
Ja, ich werfe der Großen Koalition vor allen Dingen vor, dass sie nichts gegen Armut unternimmt. Denn ich meine, inzwischen sind diese Armutsberichte, wie jetzt der jüngste des Paritätischen und der anderen Wohlfahrtsverbände, natürlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Und es wäre an der Zeit, daraus auch mal politische Konsequenzen zu ziehen. Daten gibt es genug, nur die Taten der politisch Verantwortlichen fehlen. Und da hat die Große Koalition, und das untersuche ich in dem Büchlein, auf der einen Seite das Rentenpaket auf den Weg gebracht, mit der Rente ab 63 und der Mütterrente. Die Mütterrente ist sicher gut und richtig. Dadurch werden Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben, besser gestellt, indem sie einen Rentenpunkt mehr bekommen. Übrigens ist der im Osten weniger wert als im Westen, was eine neue Ungerechtigkeit im Grunde erzeugt. Aber dies ist natürlich ein Instrument, das ist sehr teuer. Das kostet etwa 8,5 Milliarden Euro im Jahr, aber es ist wie mit einer Gießkanne. Über allen alten Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben, gießt man also jetzt diesen einen Rentenpunkt aus. Damit trifft man sicher auch Frauen, denen es schlecht geht und die das Geld wirklich nötig brauchen, aber man zielt natürlich nicht so treffsicher auf diejenigen, denen es ganz schlecht geht. Und die, denen es ganz schlecht geht, die also von Grundsicherung im Alter leben, denen wird der Rentenpunkt bzw. also diese Mütterrente wieder abgezogen bei ihrer Transferleistung. Das heißt, die kommen gar nicht in den Genuss dieser Erhöhung an ihre Mütterrente. Und das andere Instrument, die Rente ab 63, da ist der Pferdefuß. Da können Menschen, die 45 Beitragsjahre haben, vorzeitig abschlagsfrei in Rente gehen mit ab 63 Jahre, besonders wenn sie einem begünstigten Jahrgang angehören, 1951 und 52, Danach wird schrittweise wieder diese Zeit verkürzt, die man da beitragsfrei praktisch vorzeitig in den Ruhestand gehen kann. Da ist aber der Haken 45 Beitragsjahre. Wer die hat, wird wahrscheinlich im Alter nicht arm sein. Und für die Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, die wirklich arm sind, da hat die Große Koalition nur ein Almosen übrig, nämlich einen Betrag von etwa 36 Euro im Monat netto. Die müssten viel stärker bedacht werden. Da müsste auch dafür gesorgt werden, dass man eben beitragsfrei in Rente vorzeitig gehen kann. Die müssen aber Abschläge hinnehmen. Und jemand, der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand geht, darf nicht dafür bestraft werden. Und das andere, was ich kritisiere, ist der Mindestlohn mit seinen vielen Ausnahmen und damit, dass vor allen Dingen Langzeitarbeitslose ein halbes Jahr ausgenommen sind. Jetzt diskutiert man über die Flüchtlinge, ob die nicht auch ausgenommen werden könnten, was dazu führen würde, dass sie noch mehr wahrscheinlich bezichtigt würden, Deutschen die Arbeitsplätze wegzunehmen, weil sie eben billiger eingekauft werden können. Das ist natürlich ganz schlecht, sondern es müssten wirklich alle mit in den Genuss dieses Mindestlohns kommen und er müsste höher sein als 8,50 Euro, mindestens 10 Euro, damit sowohl die Menschen aus dem Hartz-IV-Bezug rauskämen, als auch aus der Armuts- oder Niedriglohnsektoren herauskämen und auch damit sie vor allen Dingen im Alter eine auskömmliche Rente hätten. Das hat die Große Koalition aber nicht getan und sie hat auf der anderen Seite gegenwärtig gerade in der Pipeline eine Erbschaftssteuerreform für Firmenerben, die darauf hinausläuft, besonders wenn sich die CSU durchsetzt, die jetzt ein Ultimatum gestellt hat, dass Menschen, die wirklich mit einem goldenen Löffel geboren sind, nämlich als Firmenerben, dass die einen ganzen Konzern erben können, ohne einen einzigen Euro betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Und das nenne ich dann im Titel dieses Buches Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung.
Ich spreche hier im Morgenmagazin mit Christoph Butterwegge über die Ursachen der Armut in Deutschland und auch über die Politik, die für diese Armut mitverantwortlich ist. Herr Butterwegge, vielleicht eine letzte Frage. Gestern ist ein Artikel im Neuen Deutschland erschienen, in dem Sie auch zitiert werden und da sagen Sie, dass Armut auch mitverantwortlich ist dafür, dass Parteien wie die Alternative für Deutschland oder Bewegungen wie Pegida immer mehr Zulauf bekommen. Wie erklären Sie denn diesen Zusammenhang? Also inwiefern ist Armut für das Erstarken rechter Bewegungen auch mitverantwortlich?
Also wenn sich das Land immer stärker in Arm und Reich spaltet, dann gerät vor allen Dingen die Mittelschicht unter Druck. Sie wird oder droht zumindest zwischen oben und unten zerrieben zu werden. Und natürlich merken die Menschen, dass da was ins Rutschen gerät. Und die Angehörigen der vor allen Dingen der unteren Mittelschicht bekommen zwangsläufig Angst vor einem sozialen Abstieg. Und Ängste führen häufig zu irrationalen Reaktionen. Das war in der Weltwirtschaftskrise so, dass sich dann eben traditionellerweise in Deutschland das Kleinbürgertum, wenn es unter einen solchen Druck gerät, nach rechts wendet politisch. Und das ist auch jetzt wieder so. Angehörige der unteren Mittelschicht, die Angst vor ihrem sozialen Abstieg haben, suchen Sündenböcke und das sind die Flüchtlinge, das sind Zuwanderer. Und dann ist klar, dass es Sympathien gibt für Pegida und für die AfD und womöglich auch andere rechtsextreme Parteien, die versprechen, wir stoppen die Zuwanderung, wir lassen niemanden rein. Da wird natürlich der Innen-Außen-Gegensatz betont, obwohl es in Wirklichkeit um einen sozialen Oben-Unten-Gegensatz geht. Und wenn die etablierten Parteien, wenn die nicht dafür sorgen, dass dieser soziale Gegensatz angepackt wird, dass Armut wirksam bekämpft wird und dass die Spaltung des Landes damit auch ein Stück weit wieder eingedämmt wird, dann werden solche Bewegungen wie Pegida und AfD weiter Zulauf haben und möglicherweise sogar zu Massenbewegungen. Ich will jetzt da nicht das Gespenst eines neuen Faschismus an die Wand zeichnen, indem ich diese historische Parallele erwähne zur Endphase der Weimarer Republik. Aber ich finde, demokratische Politikerinnen und Politiker hätten eigentlich die Aufgabe, dem durch eine andere Politik, durch eine sozialpolitische Großoffensive alle mitzunehmen und für alle etwas zu tun. Nicht nur übrigens für Flüchtlinge, das wäre völlig verkehrt, sondern Flüchtlinge sind ja eigentlich, obwohl bei uns viel von Flüchtlingskrise geredet wird, nicht die Auslöser dieser Probleme, sondern die Probleme waren vorher schon da. Die Klassen waren vorher schon zu groß, bevor das erste Flüchtlingskind kam. kam. Wohnungen fehlten für Geringverdiener, einheimische Geringverdiener. Bevor der erste Flüchtling kam, war kein bezahlbarer Wohnraum in den Ballungsgebieten, in den Großstädten vorhanden. Die Flüchtlinge werden diese Probleme zum Teil verschärfen, auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn keine Qualifizierungsmaßnahmen, wenn nicht zum Beispiel ein öffentlicher Beschäftigungssektor dafür sorgt, dass alle Menschen eine sinnvolle Arbeit haben, die auch tariflich und sozialversicherungspflichtig ist, dann werden sich die sozialen Probleme in Deutschland verschärfen. Und das ist natürlich dann wieder der geistige Nährboden für rechtsextreme Gruppierungen. Auf denen kann man dann natürlich sehr schön seine Parolen platzieren und kann die Ausländer, die Zuwanderer, die Flüchtlinge verantwortlich machen für soziale Verwerfungen, die aber hausgemacht sind.
Und ich würde das Ganze vielleicht dahingehend ergänzen, dass es umso wichtiger ist, vielleicht eine linke Perspektive auch auf die soziale Frage zu machen, auf soziale Fragen reagieren zu können und auf zur Armut auch was zu sagen zu haben und das sozusagen erklären zu können und vielleicht auch eine grundlegendere Perspektive der Gesellschaftsveränderung aufzumachen.
Ja, für mich ist das ganz wichtig. Also die soziale Frage muss mit der demokratischen Frage verbunden werden. Es muss klar sein, dass die Demokratie Schaden nimmt, wenn der Sozialstaat weiter abgebaut wird. Und es muss umgekehrt dafür gesorgt werden, dass der Sozialstaat ausgebaut wird und dafür sorgt, dass die Ängste und Nöte der Menschen ernst genommen und auch beseitigt werden. Wenn das nicht passiert, dann werden natürlich Rechtsextremisten und Neonazis weiter die soziale mit der nationalen Frage in Verbindung bringen können und darauf aufbauend dann auch weiterhin leider Erfolge haben.